Rolle rückwärts, der Podcast zu Gender Gaps und Rollenbildern.
Produziert von der Arbeitnehmerkammer Bremen und der ZGF Bremerhaven.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rolle rückwärts, dem Podcast der Arbeitnehmerkammer Bremen und der ZGF Bremerhaven. Mein Name ist Tomke Clausen und ich leite die Geschäftsstelle der Arbeitnehmerkammer Bremen in Bremerhaven. Und heute bei mir zu Gast ist Frau Birgit Spindler. Hallo.
Ja, guten Tag zusammen. Mein Name ist Birgit Spindler und ich freue mich sehr, Frau Clausen, dass wir hier zusammen sprechen können über Weiterbildung, Fortbildung und Gender Gaps.
Genau, der Titel unseres Podcasts heißt ja Gender Gaps und Rollenbilder. Und heute haben wir uns tatsächlich ich finde ja diese Anglizismen eigentlich ganz schrecklich, Digital Gaps. Darum soll es heute gehen. Das heißt, wir müssten gleich erstmal gucken, was ist ein Digital Gap, ob wir das irgendwie so definieren können, dass wir beide da was mit anfangen können. Gap heißt ja immer irgendwie eine Lücke. Genau, Digital-Lücke, also digitale Lücke und Gender noch dazu, also irgendwie geschlechtsspezifisch eine Lücke, dass irgendwie Frauen und Männer vielleicht einen unterschiedlichen Zugang zu digitalen Medien, vielleicht im Internet haben. Ich habe heute die Zeitung hier, die liegt auch hier, da ist eine Überschrift drin, das heißt unerhörte Gleichberechtigung, Studie, Frauenstimmen wirken bei Videokonferenzen weniger kompetent.
Okay.
Das ist ein Hammer, oder? Ich bin ganz froh, dass wir jetzt hier nicht über Zoom aufnehmen müssen.
Ja.
Das heißt, unsere Stimme wird auch richtig abgebildet.
Ja.
Ich finde, das ist wieder so ein Zeichen. Also da hat irgendein Programmierer sich überlegt, wie werden Stimmen aufgenommen und hat obere Stimmfrequenzen von Frauen, die sind einfach per se rausgeschnitten worden. Das heißt, dass Frauen weniger empathisch rüberkommen. Ich finde, das ist da auch wieder so ein Zeichen dafür, Digitalisierung so richtig gleichberechtigt ist das doch alles nicht, oder?
Würde ich jetzt so pauschal nicht sagen. Ich finde, es gibt Unterschiede oder auch keine Unterschiede, weil wir sind ja eigentlich jetzt schon bei dem, oder das Thema ist ja für mich zumindest Weiterbildung, Fortbildung. Und das ist natürlich gerade, was diese Technik angeht, ein ganz großes Thema. Das ganze letzte Jahr war es für uns ja sozusagen Milieustudien, wie das umsetzbar ist. Einmal haben wir die verschiedenen Branchen von Berufen, die mit dieser Technik plötzlich umgehen müssen, nämlich weil sonst alles ausfällt. Und natürlich haben wir auch die Unterschiede in den Kursen Männer-Frauen.
Genau, da steigen wir mal ein. Ich habe Sie gar nicht zu Ende vorgestellt. Schande über mein Haupt. Sie arbeiten für die WISOAK, die Wirtschafts- und Sozialakademie im Land Bremen und machen da Weiterbildung und ganz speziell, das habe ich mir gemerkt, die Ausbildung von Sozialassistentinnen.
Genau.
Und jetzt sage ich mal ganz bewusst Sozialassistentinnen.
Ja.
Liege ich da falsch mit, wenn ich das jetzt so sage?
Nein, absolut nicht. Also natürlich, das ist kein Klischee, sondern es ist die Realität. Das sind typische Frauenberufe und in unseren Kursen sind im Schnitt 20 Teilnehmer und im Durchschnitt 3 Männer davon und der Rest sind Frauen.
Aber doch 3? Das ist ja, ich hätte noch auf weniger getippt.
Nee, also gut, wir haben auch schon mal eine Klasse gehabt, wo nur ein Mann war, aber in dieser sind jetzt wieder 3. So, also, aber im Grunde genommen ist es eine weibliche Ausbildung.
Und jetzt haben wir die Pandemie.
Ja.
Wir haben alle zu,
ja.
Lockdown, und Sie mussten jetzt auf die Schnelle Unterricht digital machen. Also Sie sind der perfekte Ansprechpartner jetzt für mich, um aus der Praxis zu berichten, wie das funktionieren kann.
Gut, perfekt bin ich vielleicht nicht so. Aber auf jeden Fall haben wir sehr viele Erfahrungen sammeln können. Sozialassistentenumschulung ist auch nochmal speziell. Wir haben sehr viel alleinerziehende Teilnehmerinnen. Und das ist natürlich nochmal, sag ich mal, salopp ein obendrauf. Das heißt, es sind in der Regel Mütter mit jüngeren Kindern, die selber noch zur Schule gehen und also die zur Schule gehen oder sogar in der Kita sind. Das ist eine Vollzeitumschulung. Das heißt, der Unterricht ist täglich von 8:30 bis um 16:30 oder das Praktikum. So, und wenn dann Frauen darunter sind, die 3 Kinder haben, alleinerziehend, die auch im Homeschooling sind und gleichzeitig müssen sie selber 8 Stunden an ihrer Umschulung teilnehmen, dann kann man sich, ohne besonders fantasievoll sein zu müssen, vorstellen, was das für eine Belastung ist.
Ja, das ist schon dann wirklich herausragend, wenn wir die Pandemie nicht haben und Betreuungsangebote zur Verfügung stehen.
Ganz genau.
Jetzt sind die weggebrochen. Was ist denn da im Frühjahr passiert? Wie haben Sie reagiert?
Also wir haben natürlich umstellen müssen auf, sie werden zu Hause unterrichtet und in dieser Gruppe, die sind jetzt sozusagen im Februar in die Prüfung gegangen und weg, die hatten die technische Ausstattung gar nicht. Und wir hatten sozusagen auch gar nicht die Mittel, um das jetzt einfach mal so aus dem Vollen schöpfend zu verteilen. Das heißt, es waren ganz viele Notenlösungen nötig, bis hin zu, es werden Aufgaben rumgefahren und in die Briefkästen gesteckt, es werden Mails verschickt. Also die Brieftaube haben wir nicht bemüht, aber es hätte noch gefehlt. Es war also,
na Gott sei Dank,
nicht vergnügungssteuerpflichtig, weder für die Teilnehmer noch für die Dozenten, muss man sagen, weil das ja von einer Stunde zur anderen ging. Wir haben es im Jahreslauf ganz gut hingekriegt. Im Nachhinein haben natürlich auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesagt, also wir hätten mehr von der Umschulung gehabt, wenn wir hätten kommen dürfen, weil das ist nochmal ganz deutlich geworden, wie sehr Lernen auch vom Miteinander lebt und vom Miteinander lernen. So.
Mhm. Und, klar. Wie hat das denn so rein praktisch geklappt? Also ich stelle mir das jetzt vor, ich habe 3 kleine Kinder zu Hause rumwuseln. Eins ist in der Kita, das hat also wahrscheinlich auch gar keinen Präsenzunterricht. Das muss also die ganze Zeit beschäftigt werden. Wenn ich Pech habe, habe ich noch 2 Grundschulkinder, die alle 5 Minuten vor mir stehen und sagen, Mama, ich komme mit der Aufgabe nicht weiter.
Ja.
Wie mache ich denn da meine Umschulung? Saßen die da nebenbei? Haben Sie das gesehen? War die Kamera mit an und dann saßen die Kinder mit am Esstisch?
Wir haben so sehr viel Online-Unterricht gar nicht machen können, weil einfach die Technik dafür noch nicht parat war. Sondern es ist ganz viel passiert über Aufgaben hochladen, bearbeiten, zurückschicken, Rückmeldung bekommen, diesen Weg. Also diese virtuellen Klassenräume, die haben wir im Grunde genommen, die VISOAG selber hat ganz viel getan. Für den berufsbegleitenden Bereich war das schnell verfügbar, auch in einem größeren Rahmen. Für diese Zielgruppe war es schwierig, weil viele am Handy gearbeitet haben.
Oh, wie gruselig, ja.
Ja, gruselig. Jetzt hat eine neue Gruppe begonnen und die haben eine komplette Ausstattung mit Tablets. Das heißt, da sind die Technikvoraussetzungen erstmal ganz andere. Die können anders starten. Ja, aber zurück zu Ihrer Frage. Viele haben nachts gearbeitet.
Ja, man sagt jetzt immer, Homeoffice ist die Lösung. Man ist flexibler, man kann viel besser agieren, man kann es kombinieren mit Kinderarbeit, mit Haushalt. Nee. Kann man nicht.
Nee.
Kann man.
In solchen Fällen kann man nicht. Und wir hatten wirklich einige Teilnehmerinnen, die gesagt haben, dass ich kann tagsüber nicht arbeiten. Wenn abends die Kinder geschlafen haben, dann habe ich angefangen, meine Aufgaben zu bearbeiten und zu recherchieren und ja, kreatives Gestalten, irgendwelche Dinge vorzubereiten. Das habe ich nachts gemacht. So, und das kann man ja auch mal 3 Tage machen, aber über einen Zeitraum von einem halben Jahr.
Wie lange geht die Ausbildung?
16 Monate.
16 Monate muss ich das durchhalten.
Ja, genau. Und gut, wir hatten zwischendurch immer Phasen, wo ja auch wieder Präsenz möglich war. Dann war eine ganz lange Phase, wo die Gruppe geteilt wurde. Weil es so wichtig ist, dass der Kontakt bleibt zu den Teilnehmerinnen. Also eine Umschulung, wo man wochenlang niemanden sieht und auch die untereinander sich nicht sehen, funktioniert einfach nicht. Vor allen Dingen dann unter solchen belastenden Bedingungen. Und das fand ich nochmal, das hat jetzt nichts mit der Technik zu tun, aber ich fand es insgesamt nochmal eine interessante Erkenntnis, dass gesagt wurde, so schlimm alles war und wie unbefriedigend zum Teil, ein ganz positiver Effekt war, dass die Gruppen geteilt wurden. Nicht, weil wir die andere Hälfte nicht leiden können, sondern weil es ein intensiveres Arbeiten ist. Also das war nochmal an einer ganz anderen Ecke so eine Erkenntnis von, von der Wichtigkeit von Kleingruppenarbeit.
Okay, und das nicht nur in Präsenz, sondern auch im digitalen Bereich wahrscheinlich.
Genau.
Wir haben im Oktober 2020 eine Umfrage unter ganz vielen Eltern gemacht und wollten wissen, wie sind die damit klargekommen, dass Betreuungsstrukturen ad hoc weggebrochen sind.
Ja.
Wie haben sie das neu organisiert? Wie konnte man damit umgehen? Und wir haben jetzt ein Zitat, das würde ich Ihnen gerne mal kurz vorlesen, weil das kann man eigentlich ganz positiv bewerten. Und Sie werden mir wahrscheinlich gleich sagen, nee, Frau Klausner, sind Sie ein bisschen sehr optimistisch. Das war ein Vater, der hat uns geschrieben, während des Lockdowns mit Homeschooling habe ich fast ständig im Homeoffice gearbeitet. Innerhalb von 2 Wochen erheblich erweitert. Und jetzt fallen für mich Bahnfahrten mit Pendelzeiten von ca. 2,5 Stunden pro Tag weg. Und die Belastung im Großraumbüro mit 8 Arbeitsplätzen entspannt sich. Der Arbeitgeber meiner Frau ist leider nicht besonders gut für mobiles Arbeiten ausgerüstet, weshalb ich jetzt den Hauptteil der Kinderbetreuung und Homeschooling übernehme. Im Freundeskreis war Telearbeit immer sehr verpönt, als freizeitorientiert. Und jetzt wird mobiles Arbeiten zum Standard und auch die technischen Schwierigkeiten, die am Anfang da sind, sind jetzt behoben. Zitat Ende. Jetzt könnte ich ja sagen, boah, ganz viele neue Freiräume. Der gute Mann muss jetzt nicht mehr lange im Zug sitzen und pendeln. Er kümmert sich um die Familie. Seine Frau muss weiter zur Arbeit. Das ist doch toll.
Ja, das klingt toll. Aber die Realität sieht ja meistens etwas anders aus und es ist nicht alles so toll. Also solche Aussagen habe ich von meinen Teilnehmerinnen eigentlich nicht gehört. Natürlich, wir haben auch ein, zwei immer aus dem angrenzenden Niedersachsen, die haben natürlich auch mal gesagt, ja gut, hat man nicht so viel Fahrerei, aber das war jetzt nicht irgendwie ein wesentlicher Wert. Mhm. Nee, ich kann das überhaupt nicht bestätigen, also zumindest in dieser Zielgruppe nicht. Mhm.
Also Sie haben ja auch nicht ganz Unrecht, wenn es gibt so eine Zeitverwendungsstudie, da wird geguckt, wie nutzen Frauen und Männer das Homeoffice. Dieser Nutzen, diese Flexibilisierung, die man vermeintlich damit haben kann, die wird sehr unterschiedlich wahrgenommen. Dass, wenn man jetzt auch Männer fragt, 63% haben in der Befragung gesagt, dass flexibilisiert und meine Lebensqualität steigert das, wenn ich Homeoffice machen kann. Bei Frauen sind das nur 49%. Das sind ja auch Zahlen. Frauen nehmen das anders wahr. Woran liegt denn das?
Naja, woran liegt das? Die nehmen es anders wahr, weil sie es anders wahrnehmen müssen, weil es sich aufdrängt, weil sie zuständig sind.
Sie sind zu Hause für die Care-Arbeit. Sie leisten eben mehr Care-Arbeit. Aber wenn ich das jetzt hier, dieses Zitat nehme, bei dem Mann ist das ja so, der macht jetzt das Homeoffice und er übernimmt auch die Kinderbetreuung, weil seine Frau eben nicht zu Hause arbeiten kann.
Ja.
Hier ist ja mal so ein Perspektivwechsel vielleicht tatsächlich passiert. In wenigen Fällen. Also ich will das nicht komplett verteufeln. Ich glaube, dass das durchaus auch Chancen bietet,
ja.
Wenn damit nicht einhergeht, die Frau ist auch im Homeoffice und macht automatisch die Kinderbetreuung. Ja. Also dieser Automatismus, du bist ja da, jetzt machst du das, weil das machst du sonst ja auch. Was muss zusätzlich kommen, damit Frauen auch davon profitieren, dass wir diese Digitalisierung haben?
Ich habe ja meistens nur die eine Seite so und dann noch in der Zuspitzung des Alleinerziehenden. Und von daher, es ist nicht so ganz einfach einzuordnen. Wie bei allem, die Digitalisierung lässt also ein Stück sichtbar werden, was immer da ist. Das grundsätzliche Problem, dass Frauen für Care-Arbeit zuständig sind, wird durch die Digitalisierung einfach nur noch mal bestätigt. An der Stelle würde ich das auch nicht verteufeln und auch nicht sagen, wir machen hier durch die Digitalisierung eine Rolle rückwärts.
Gut, also es sind Chancen da, wir müssen jetzt rechtzeitig gucken, dass die auch wirklich so genutzt werden. Ich habe mal ein paar Zahlen für uns. Das haben Sie am Eingangs auch gesagt. Viele Frauen hatten nicht die technischen Mittel, um diesen Unterricht von Anfang an anfangen zu können. Das ist tatsächlich auch so, Frauen haben einen ganz anderen Zugang. Das ist unser Digital Gap. Sie haben also auch weniger technisches Equipment zu Hause. Viele haben nicht mal eine eigene E-Mail-Adresse, da habe ich gestaunt.
Das ist also eine durchgängige Erfahrung in allen Kursen, egal ob Umschulung, Aufstieg oder sonst was. Die Frauen haben, vor allen Dingen, wenn sie schon etwas älter sind, meistens die E-Mail-Adresse vom Ehemann.
Wie praktisch, ne?
Ja, und dann wundert man sich oft so, ich habe den doch, den kenne ich gar nicht, der ist doch gar nicht bei uns im Kurs.
Ja, okay. Also wir haben jetzt hier, also ich habe gesagt, Teilhabe erfordert Zugang. Also wenn ich digital teilhaben will an diesem Umbruch, den wir jetzt ja haben, der sich hoffentlich auch nicht wieder umkehren lässt, weil ich sehe den insgesamt positiv trotz allem. Der Beschäftigungsgrad hat Einfluss auf meine Ausstattung. Es gibt Zahlen, die belegen, wenn ich in Vollzeit arbeite, haben 30% keine Ausstattung mit technischen Geräten. Wenn ich aber in Teilzeit arbeite, haben 50% keine Geräte. Also kein Laptop vom Arbeitgeber gestellt oder kein Diensthandy oder was auch immer. Und wenn ich jetzt noch anschaue, dass Frauen zu 48% in Teilzeit arbeiten, Männer aber nur zu 11% in Teilzeit, dann zeigt das ja schon, der Anteil an Frauen in Teilzeit ist größer. Also ist auch der Anteil an Frauen, die keine Geräte haben, auch größer. Das heißt, da ist schon mal dieser erste Ungleichheitswert, den wir da haben. Und wir haben ganz viel gehört über Arbeit 4.0. Auf jeden Fall setzt man in technischen Berufen viel mehr auf diese Arbeit 4.0, stattet die also aus, technisch optimiert das Ganze. Wenn ich mir jetzt aber angucke, dass viele Frauen in anderen Bereichen arbeiten, in Pflege, in Erziehung, da ist die Technik gar nicht so kriegsentscheidend. Wenn ich also diese Digitalisierung nur auf Technikoptimierung setze,
Ja.
dann hänge ich doch Frauen von vornherein auch ab, weil sie vielleicht gar nicht in diesen technikaffinen Berufen so unterwegs sind.
Ja, ich meine, in den Kitas, da steht ein PC.
Ja.
Das ist so. Über den Weg erreicht man oft die Menschen dort nicht.
Aber wenn ich das jetzt mal positiv hinterfrage, jetzt ist die VISOAG auch technisch aufgerüstet, konnte den Teilnehmern Laptops geben. Ist das nicht doch positiv? Weil jetzt gehen die Frauen ja vielleicht auch anders damit um.
Auf jeden Fall. Also ich sage auch nicht, dass es dass es was Negatives ist, sondern insgesamt kann man ja sagen, hat es einen Riesensprung gemacht. Das sehe ich bei uns. Was an Entwicklung passiert ist innerhalb des letzten Jahres, wo also auch Kolleginnen, die sich da besonders engagiert haben, wie das vorangegangen ist, dass wir jetzt online unterrichten können und virtuelle Räume betreten können. Wichtiger Punkt, der noch gar nicht angesprochen wurde, ist die Dozenten. Auch die Dozenten müssen ja, unser wichtigstes Kapital sozusagen, müssen ja mitgehen. Weil ohne unsere Dozenten, die online unterrichten, kann gar nichts stattfinden.
Wie sind denn die Referentinnen und Referenten im Vergleich? Sind die genauso aufgeschlossen damit umgegangen? Oder gab es da auch Unterschiede, dass Männer gesagt haben, ach, ich mache das jetzt einfach mal, das wird schon irgendwie hinhauen, und die Frauen mit Vorbehalt oder?
Also die Frauen eher mit Vorbehalt bei den Dozentinnen, vor allen Dingen, wenn es um Themen ging, die auch immer so eine sehr kommunikative Seite haben, wie zum Beispiel Präsenz in Raum und Haltung und Stimme. So, das sind so Dinge, wo es um natürlich um Soziales geht, um Kommunikation, um Ausdruck. Das findet online dann gar nicht statt. Weil auch die
Das ist schade,
Dozenten
dass
sagen,
sowas
nein, das
wegfällt,
geht
ne?
nicht.
Auch in Videokonferenzen muss ich ja wissen, wie präsentiere ich mich. Jetzt weiß ich aus der Zeitung, meine Stimme wird sowieso schon mal die Emotionen abgeschnitten. Dann könnte ich ja vielleicht als Frau gerade durch Haltung noch eine ganze Menge Präsenz erreichen. Und das wird dann gar nicht unterrichtet, weil zugegebenermaßen schwierig.
Genau. Also ich denke, das wird sich entwickeln. Also ich denke, da muss auch, sind wir als Bildungsträger auch nochmal aufgerufen, weil es finden ja auch die, die als Präsenz geplant waren, die Kurse finden, werden angeboten, dann würden sie das auch online machen. Und es steigt ein bisschen die Zahl, wo die Teilnehmer sagen, ja, dann probiere ich das mal aus, dann mache ich das mal mit. So. Ich glaube, das ist auch ein Gewöhnungsprozess. Und wenn man dann gleichzeitig auch nochmal Seminare anbietet von vornherein als Online-Kurs, dann wird es auch ein Stück Normalität.
Sehen Sie das denn schon? Also ich habe in Ihrem Bildungsprogramm gesehen, Sie bieten ja einige
Ja.
Bildungszeiten jetzt schon online an. Melden sich da mehr Männer an oder mehr Frauen?
Das hängt total vom Thema ab. Also wir haben zum Beispiel solche Kurse wie Achtsamkeit im Homeoffice. Das wird nachgefragt und das ist aber gemischt.
Das ist gemischt, das ist gut.
Und zwar von Menschen, die sagen, ja, ich bin im Homeoffice und schon lange und das trifft genau meinen Nerv. Und da mischt es
Also
sich.
da melden sich zumindest genauso viele Frauen wie Männer an. Das ist doch schon mal, das finde ich gut. Das ist der richtige Weg, dass Frauen sich eben auch trauen, diese Sachen anzunehmen. Ich saß in einer ganz spannenden Videokonferenz neulich, da hat eine Frau erzählt, ach, das ist eigentlich ist das ganz toll, das Angebot, die Vielfalt, wo ich jetzt überall mitmachen könnte, wo ich sonst gar nicht hingekommen wäre, weil die Fahrzeiten, die
Ja,
Anreisezeiten, die Hotelübernachtungen,
genau.
Kinderbetreuungsprobleme. Jetzt melde ich mich einfach an, bin über den Link sofort online und lerne ganz viel dazu. Habe ich auch gedacht, ja, das stimmt. Ich mache jetzt auch viel mehr Fortbildung als all die Jahre vorher, wo ich dann eben auch meinen Job mit meiner Familie kombinieren musste. Und dann sagte sie einen Satz, sie
Ja.
ist Politikerin und trotzdem würden politische Veranstaltungen, die sie eben wahrnehmen muss, nachmittags stattfinden. Dann, wenn ihre Kinder mit dem Homeschooling durch sind und sie sich jetzt endlich um die Kinder kümmern muss. Da hat die Politik noch nicht weitergedacht. Wir haben ja die Parlamente, ich glaube, es war sogar hier im Land Bremen, da ist die Politik, glaube ich, noch nicht so weit, dass die dann auch sagt, dass man an Veranstaltungen teilnehmen kann, wenn Kinderbetreuung vornehmlich in den Vormittagsstunden
Ja,
gesichert ist.
genau.
Also da finde ich, muss ich auch noch ganz viel tun. Also ich finde, Frauen können vielleicht wirklich einige Sachen besser vereinbaren, weil sie eben solche Fortbildungen machen können zu ihren normalen Zeiten und nicht reisen müssen.
Ja,
Aber
ja.
es denken noch nicht alle ausreichend mit.
Ja, auf jeden Fall. Aber gleichwohl finde ich, dieses eine Jahr hat ja schon enorm viel bewegt. Und wenn ich mir den Pflegebereich angucke, unsere Weiterbildung zur Pflegedienstleitung, das sind ja auch über meistens Frauen, die teilnehmen, wo am Anfang noch sehr viel Vorbehalte waren, dass den Online-Unterricht stattfinden zu lassen. Aber im Laufe der Zeit, im Laufe der Belastung und auch der steigenden Inzidenzwerte ist es mittlerweile so, dass sie dann auch froh sind, dass zum Beispiel dadurch, dass der Zeitraum der Weiterbildung gehalten werden kann. Weil es gibt ja auch durchaus, habe ich gehört, bei Trägern ist es unterbrochen worden. So nach dem Motto, wir wollen nur Präsenz, also machen wir eine Pause, solange bis wir wieder kommen dürfen. Aber natürlich, dann dauert das auf einmal ein halbes Jahr länger, bis ich den Abschluss habe.
Ja, das ist gar nicht gut.
Das ist auch nicht eine schöne Alternative.
Nee. Wir denken jetzt mal ganz positiv, ne? Ich bin ja ein heilloser Optimist. Mich bremst fast gar nichts aus, auch wenn ich sagen muss, dieses ein Jahr Pandemie hat mich auch runtergezogen, immer wieder. Ich gehe aber davon aus, wir haben das irgendwann hinter uns. Das muss zu schaffen sein. Was bleibt dann über von der Digitalisierung? Wollen Sie dann komplett in den Präsenzunterricht zurück oder gibt es da vielleicht auch ein paar Sachen, die waren richtig gut, die können wir behalten? Das wird den Frauen oder auch den Männern das Ganze erleichtern.
Also auf jeden Fall, weil alleine dieses Thema Kinderbetreuung,
Ja.
wenn Kinder krank sind bei den alleinerziehenden Müttern, dann haben sie eine Fehlzeit. Und alleine dadurch, dass man dann die Möglichkeit hat zu sagen, okay, dein Kind ist krank, du musst zu Hause bleiben, dann schalte dich rein in den Unterricht und schon hast du nichts versäumt und keine Fehlzeit. Selbst wenn man dann die ganze Zeit nicht dabei sein kann. Aber man kriegt immer noch genug mit und selbst wenn man nicht 8 Stunden am Tag sich dazu schaltet, sondern nur vielleicht nur 4 Stunden. Also ich finde, auch die Kommunikation untereinander, in Lerngruppen, wenn man weiter auseinander wohnt. Also ich finde, es hat sehr viele Vorteile, wo man sich sozusagen in normalen Zeiten die Rosinen picken kann und hat aber eine andere Basis als noch vor einem Jahr.
Also das, was ich anfangs gesagt habe, es ist schon Flexibilisierung da,
ja.
Es sind Chancen da.
Ja.
Wir müssen nur dafür sorgen, dass beide Geschlechter da jetzt auch wirklich gleichberechtigt die Rosinen von abpicken können. Ja,
genau. Ja.
Also ich denke, noch sind wir da noch ein Stück weit von entfernt, weil wir eben auch die Rahmenbedingungen noch nicht überall haben. Also wir haben noch nicht die technische Ausstattung und vor allen Dingen haben wir nicht die verlässliche Kinderbetreuung, die es wieder braucht, damit Mütter und Väter ihren Job so machen können.
Ja.
Jetzt stelle ich mal ganz zum Ende unseres Podcasts, stelle mir mal eine ganz fiese Frage. Wenn Sie mir in einem Satz sagen müssten, um den digitalen Gender Gap abzubauen, was braucht es da?
Ja, ich finde es ganz banal. Ich finde, es braucht einfach eine Ausstattung von Technik, die für alle zugänglich ist, weil das ist wirklich, finde ich, so ein banales Beispiel. Für uns ein großer Schritt, die Ausstattung dieser Umschülerinnen mit den Tablets. Und wenn man jemandem so ein Gerät in die Hand gibt und sagt, so, das ist jetzt deins und da kannst du jetzt mit arbeiten, dann ist das auch wie ein Geschenk und alle haben die gleiche Ausstattung. Also ich finde, das hat was gemacht, auch mit der Bereitschaft, sich damit zu befassen, indem man es einfach so, dass das ist jetzt meins und das ist jetzt mein Arbeitsmittel. Und ich finde, dass, ich meine, das ist ja auch ein altes und ein Dauerthema schon, die Ausstattung an Schulen mit der Technik.
Wobei Bremerhaven, ich muss jetzt immer Fürsprache halten, das Bundesland Bremen, es haben ja alle Schülerinnen, wirklich alle, ein Tablet gestellt bekommen. Zwar nicht geschenkt, sie müssen es wieder abgeben, wenn sie von der Schule abgehen, aber ich finde auch, das sind einfach Zugangsvoraussetzungen, um überhaupt eine Chancengleichheit im Ansatz ermöglichen zu können.
Ja, und das fand ich, war für mich jetzt sehr eindrucksvoll. Also wie wirklich, egal auch vom Sprachverständnis her, was auch immer, indem einfach alle die gleiche Ausstattung haben, hat man erstmal eine Basis und es verändert auch was im Zugang, als wenn ich einfach nur in so einen EDV-Raum gehe und muss dann ein Gerät anschalten und dann gehe ich wieder weg. Als wenn ich dieses Tablet habe und ich kann mich damit beschäftigen und kann damit mit den anderen dann auch kommunizieren. Insofern finde ich, das ist sozusagen so ein Grundrauschen, was da sein muss, damit alles andere Nachfolgende überhaupt funktionieren kann.
Also doch eine Rolle vorwärts.
Ja,
kann eine Rolle vorwärts werden.
Unbedingt.
Wunderbar. Also
ja.
Mein Optimist in mir ist gesaved. Ja. Ich weiß, es gibt noch viele Baustellen, aber ich denke, wenn wir das in die richtige Richtung schieben, klappt das.
Ja.
Frau Spindler, vielen, vielen lieben Dank, dass das geklappt hat, dass Sie mir heute als Gast zur Verfügung standen und uns ein bisschen Einblick gegeben haben in die Welt der digitalen Ausbildung. Und ganz toll, wie Sie das mit Ihrem Team so schnell auf die Reihe bekommen haben. Also die Herausforderungen sind wirklich groß. Herzlichen Dank.
Ja, ich danke Ihnen auch für dieses anregende Gespräch. Und natürlich, wie immer alles, es erfordert ganz viel Engagement und auch viele Menschen und viele unterschiedliche Köpfe, damit sowas überhaupt auf die Beine gebracht werden kann.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Tschüss.